Wir interviewen in 3 Tagen Tim Tramnitz in Hamburg und deshalb brauchen wir eure Fragen für ihn.
Also schickt uns einfach alles, was ihr schon immer mal von einem Formel-3-Fahrer wissen wolltet. Schickt es uns entweder hier unter der Folge auf Spotify in den Kommentaren oder auf Insta oder auf Discord. Ihr könnt es uns überall schicken. Wir suchen dann ein paar Fragen aus und leiten die an Tim Tramnitz weiter.
Genau, und damit viel Spaß bei der Episode jetzt. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für die Post-Weekend Show von Brasilien und Perke. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll dieses Wochenende. Es war einfach nur Chaos durch und durch. Falls ich noch ein bisschen verschnupft klinge, ich war krank. Aber tatsächlich ist die Episode am Donnerstag nicht wegen mir ausgefallen, weil ich hatte nämlich Internet, unlike Perke.
Wegen dir ausgefallen. Ja, nein, ich hatte kein Internet.
Ich war ready.
Ja, ich sag dir, wie es ist. Wenn mein Internet gegangen wäre, wäre eine Nachricht von dir gekommen. Oh, ich kann nicht. Ich fühle mich so schlecht.
Ich war ready. An mir hätte es nicht gelegen.
Ich hatte kein Internet. Kann man so sagen, ich hatte knappe 100 Stunden lang kein Internet tatsächlich. Da merkt man erst, in so einer Situation merkst du erst, wie abhängig man davon ist, ne? Weil ich habe in meiner Wohnung tatsächlich auch keinen Empfang. Das heißt, ich war komplett offline, 100 Stunden lang ungefähr, beziehungsweise ich musste rausgehen, um online sein zu wollen. Da merkt man wirklich, wie abhängig man doch eigentlich ist von sowas.
Mal Gras berühren, Perke, ne?
Richtig, mal Gras berühren. Aber man merkt immer erst, wie abhängig man von was ist, wenn es dann auf einmal weg ist. Und sowas mit dem Internet tatsächlich. Ich bin abhängig, habe ich gemerkt. Ich bin sehr abhängig.
Vor allem, wir haben ja sogar erst über Internetanbieter etc. gerantet gehabt in der Episode.
Richtig, und dann das, ne? Und dann Internet. Der Internetanbieter war diesmal nicht schuld. Deswegen, ich will mal Vodafone keine Schuld zuweisen. Die waren es nicht diesmal. Aber Vodafone ist trotzdem scheiße.
Sehr schön. So, kommen wir damit zum Wochenende, was alles andere als scheiße war. Dieses Wochenende war für mich, jetzt rückblickend betrachtet, wahrscheinlich eins der besten der Saison.
Es war sehr eventvoll auf jeden Fall.
Genau das. Es war sehr, sehr eventvoll. Und es sind einige Dinge passiert, die ich definitiv nicht auf meiner Bingo-Card für dieses Jahr hatte und die ich auch nicht für dieses Wochenende hätte vorhersehen können.
Auf jeden Fall. Also da kommen wir noch zu ein, zwei Themen, die komplett vogelwild sind. Hätte mir das jemand vor dem Wochenende gesagt, das wird passieren, das ist so, wie es passiert, hätte ich nicht geglaubt. Hätte ich auf keinen Fall geglaubt, aber lass uns doch chronologisch anfangen. Das erste freie Training überspringen wir mal, wir gehen direkt in die Action rein, weil wir haben viel zu besprechen, was die Action angeht. Und wir beginnen trotzdem am Freitag, denn es war ein schönes Sprintwochenende. Und in Brasilien darf man sowas auch machen, in Brasilien bin ich fein damit, mit einem Sprintwochenende. Und wir sind bei der Sprint-Quali. Und in Sprint-Quali 1 ist nicht so viel Großes passiert, nicht so Überraschendes. Aber im zweiten Segment sind 2 Autos von Top-Teams rausgeflogen. Ich sage bewusst nicht 2 Top-Fahrer. Ich sage bewusst 2 Top-Team-Autos sind rausgeflogen.
Ich finde es schön, dass sich das weiterhin durchzieht. Das hast du nämlich auch schon letztes Wochenende gesagt. Du sagst
das
bewusst
so?
Nicht 2 Top-Fahrer. Ja,
ja, Oscar ich habe ja recht. Und ich glaube, letztes Rennwochenende waren es auch die gleichen beiden, habe ich das Gefühl.
Nein, waren es nicht. Es waren Piastri und Perez.
Ja, Piastri. Aber bei Hamilton, der hatte jetzt auch schon ein paar nicht so rosige Wochenenden.
Ich habe das Gefühl, also es soll kein Hate an Hamilton sein, aber für mich ist diese Saison von Hamilton irgendwie nicht ganz so glimpflich an vielen Stellen.
Nee, ist es auch nicht. Das ist
und dieses Wochenende war wirklich gar nicht das Wahre.
Nee, auf keinen Fall. Und das auf einer Strecke, die er eigentlich mag. Das kommt ja auch noch dazu. Aber Hamilton, ich will es mal so formulieren, fährt bis jetzt eine unglückliche Saison. Ich glaube, das kann er jetzt auch in den letzten 3 Rennen nicht mehr drehen. Aber ich würde der Saison jetzt einfach mal das Adjektiv unglücklich geben von ihm. Ja, er und Perez sind im zweiten Segment ausgeschieden. Bei Perez überrascht mich das nicht so. Bei Hamilton hat mich das überrascht, aber bei Hamilton hat man, wie du schon gesagt hast, das ganze Wochenende gesehen, er hatte gar keine Pace. Er hat sich alle 3 Runden über sein Auto beschwert, dass das gar nicht fahrbar ist. Also da hat gar nicht zusammengespielt. Das Zusammenspiel von Fahrer und Auto war einfach gar nicht da. Einfach schlechtes Wochenende.
Ja, ich glaube, das kann man abschließend sagen zum Sprint-Quali. Viel mehr ist dann nicht groß passiert. Ich meine, am Ende des Tages, wir haben, vielleicht war es eine kleine Überraschung, aber overall fand ich, waren sie am Freitag, sage ich jetzt mal, recht gleichmäßig in der Pace. Lando Norris, Oscar Piastri. Piastri auf 1, McLaren 1-2 sogar, 2,5 Zehntel vor dem Rest des Feldes, war alles recht entspannt. Recht ruhige Session für die beiden Autos und die beiden Fahrer. Würde ich sagen, gehen wir zum Samstag weiter. Da wurde es dann nämlich erstmal richtig spannend, als die Action begann. Und ich sag mal so, ich war etwas enttäuscht am Samstag. Aber
das habe ich mitbekommen von deinen Nachrichten, die hier durchgerattert sind.
ich sag mal, es ist natürlich verständlich, was gemacht wurde. Und ja, wir hätten als Teamchefs natürlich auch die gleichen Entscheidungen getroffen. Brauchen wir nicht drüber argumentieren. Aber es ist trotzdem so dieser fade Beigeschmack. Er ist im Qualifying schneller, er holt sich die Pole. Er ist auch für mich das Sprintrennen der bessere Fahrer gewesen. Und wird dann natürlich gefragt, ja, ey, komm, bitte lass Lando durch. Und er gewinnt den Sprint halt nicht. Schade, weil Piastri hätte es verdient gehabt. Und er war für mich auch an dem Tag der bessere Fahrer.
Ja, was ich nicht verstehen konnte bei der Sache. Lando Norris hat man nur Runde 22 von 24 vorbeigelassen. Hatte man auch noch Glück vom Timing her, weil eine halbe Stunde später kam VSC raus.
Da können wir auch gleich nochmal drüber reden.
Ja, und ich frage mich aber, warum hat man so lange gewartet, bis man Norris vorbeilässt? Klar, man wollte jetzt nicht irgendwie ein Risiko eingehen, dass, keine Ahnung, in Runde 10 oder so was schief geht, auf einmal Piastri dann dadurch noch einen Platz verliert oder so. Kann ich irgendwo verstehen, aber ich als Teamchef hätte viel früher gesagt, lass jetzt mal Norris vorbei und vielleicht kann der sich ja sogar lösen, dass der komplett nicht in Gefahr ist. Ich hätte viel früher getauscht als in der drittletzten Runde, sage ich, wie es ist.
Ja, eventuell. Das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du bringst. Habe ich mich auch schon gewundert während des Sprints, warum man, wenn man eh tauschen will, zwischendurch fand ich sogar, oder hat es dann sogar so gewirkt, als würde man gar nicht mehr tauschen wollen oder als hätten sie es irgendwie verpasst oder vergessen oder sonst was. Aber ja, eigentlich hättest du viel eher tauschen können, dann hätte vielleicht Lando Norris auch die Chance gehabt, sich vorne ein bisschen abzusetzen. Obwohl ich nicht glaube, dass das an diesem Wochenende tatsächlich so gut funktioniert hätte, weil Piastri, wie gesagt, sehr, sehr, sehr on pace war. Und dann jetzt das VSC. Darüber müssen wir auch noch reden. Für mich hat die FIA dieses Wochenende sehr viele interessante Entscheidungen getroffen, sage ich mal. Und für mich auch schon erneut sehr, wie drücke ich das jetzt aus? Sehr inkonstant. Ich glaube, ja, das beschreibt es am besten. Und das war so mit die erste Entscheidung vom Wochenende, die das so eingeleitet hat. Das VSC für mich, warum braucht das so lange, Perke? Warum? Das ist die Frage, die bei mir im Kopf die ganze Zeit bleibt. Es ist doch schon locker, also jetzt mal no joke, es war wahrscheinlich locker 30 Sekunden, in denen man dieses VSC schon hätte geben können, aber es wurde nicht gemacht. Und ich weiß, jetzt haben viele spekuliert, ja, es wurde genau gemacht, als McLaren dann getauscht hat und man hat so lange laufen lassen, bis die McLaren noch tauschen konnten. Ich glaube, wir fangen jetzt hier nicht an, sage ich jetzt mal, Verschwörungstheorien aufzustellen. Das ist halt vielleicht ein wilder Zufall, der wirklich rein zufällig gerade darauf passt. Aber es ist halt wieder, warum? Wir haben es so oft gesagt, Perke, bei der FIA kann man doch eigentlich ganz einfach klipp und klare Entscheidungen direkt treffen. Das ist bei roten Flaggen so, das ist bei Safety Cars so, das ist bei VSC so. Warum braucht es immer so lange, sowas zu entscheiden?
Ja, und das ist nicht das letzte Mal am Wochenende, dass wir fragen, warum hat das so lange gedauert? Weil das ist am nächsten Tag nochmal die Frage, warum braucht man so lang? Aber da gebe ich dir recht. Generell, die FIA, die Stewards haben lang gebraucht. Ich weiß nicht, ob es dieses Rennwochenende war oder einfach davor unter der Woche. Da hat George Russell gesagt, ich glaube, es wird Zeit, dass wir endlich mal Fulltime-Stewards haben und dass wir immer die gleichen Stewards haben und die machen das auch jedes Wochenende. Und da bin ich voll George Russells Meinung. Weil dann hast du erstmal, wenn du jedes Rennwochenende die gleichen Stewards hast, weißt du irgendwann, wie die Stewards in was für Situationen entscheiden. Du hast eine klare Linie, weil es immer die gleichen sind. Und die Stewards werden besser, weil die wirklich jedes Rennen, sag ich mal, die Übung bekommen, dass sie Sachen entscheiden müssen. Da hatte George Russell einen sehr guten Punkt. Gebt der Formel 1 Fulltime-Stewards. Von mir aus, das können ganz wilde Leute sein, ist mir egal, wenn die gut entscheiden und wenn die das wirklich Fulltime machen, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, den Russell da vorgebracht hat.
Es gibt mir so ein bisschen Erinnerungen an alte Zeiten, wo man sowas noch hatte, Perke. Weißt du, auch mit dem Race Director, der immer gleich war, Michael Masi.
Gute Zeiten.
Das ist ja dann manche Mercedes-Fans aus Abu Dhabi würden disagreeen. Aber das sind auch so, weißt du, man hatte Konstanz, man konnte sich wenigstens darauf verlassen, dass die Entscheidungen größtenteils gleich waren, auch wenn man sicherlich Events hatte wie Kanada 2018, wo Vettel und Hamilton da diesen einen Moment hatten, wo dann auch, naja, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen kontrovers entschieden wurde. Mich inklusive. aber das ist so ein bisschen das, was wir aktuell wieder erneut bemängeln und was wir aktuell wieder brauchen, das, was Russell fordert. Einfach Konstanz. Einfach mal gleiche Entscheidungen, logische Entscheidungen und vor allem schnelle Entscheidungen. Das ist das, was ich eigentlich am meisten ankreiden kann dieses Wochenende. Es gab auch noch eine Entscheidung, die ich irgendwie ein bisschen komisch fand. Das war dann bezüglich des Rennens, dieses Starting Procedure Infringement, die Strafe davon. Kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen. Das fand ich auch ein bisschen, ja, eigentlich können wir es jetzt gleich mit reinhauen, theoretisch gesehen, wenn wir gerade bei der FIA sind. Fand ich auch ein bisschen komisch, weil es ist, man muss fairerweise dazu sagen, es ist so, wie es da passiert ist, in der Geschichte der Formel 1 noch nie so richtig passiert. Das heißt, es war so quasi das erste Mal. Aber man muss auch loben, wo Lob vonnöten ist. Ich fand es zum Beispiel gut, dass sie gesagt haben, ey, wir klären das nach dem Rennen, anstatt jetzt irgendeine schnelle Entscheidung zu treffen, weil wenn wir eine Entscheidung treffen für etwas, was noch nicht vorgefallen ist, dann wollen wir es richtig lösen. Das fand ich zum Beispiel gut. Das war auch eine Situation, wo es, fand ich, angebracht war. Die Strafe finde ich trotzdem lächerlich. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich will, dass Norris noch irgendwie weiter runterdroppt.
Noch
finde,
weiter.
Hilfe, der Arme. Ich finde einfach, wenn du siehst, was Sergio Perez beim Rennstart macht, dass der vor der Box steht und dafür 10 Sekunden Zeitstrafe bekommt, finde ich es irgendwo ein bisschen verwerflich, dann zu sagen, wenn man nach einem abgebrochenen Start aus Sicherheitsgründen zu früh losfährt, weil die grünen Lichter noch nicht da sind, nur 5.000 Euro Strafe und ein "Oh nein, du böser Lausebub, das darfst du nicht nochmal machen" zu kriegen, finde ich persönlich nicht angemessen vom Strafmaß her.
Ah, ich weiß nicht, ich bin mir unsicher, was das Strafmaß angeht, bin ich dir ehrlich. Ich weiß bis jetzt nicht, wie ich entschieden hätte. Deswegen kann ich die Stewards da auch verstehen. Es war absolut richtig, so lange zu warten und die Fahrer erstmal anzuhören, was die zu sagen haben. Ich wüsste bis jetzt nicht, was ich den Fahrern geben würde. Sag ich dir, wie es ist. Irgendwie ein Teil in mir sagt, ja, 5.000 Euro und eine Warnung passt irgendwo. Wo man sagen muss, es waren 4 Leute an der Investigation, nämlich waren es Norris, Russell, Tsunoda, Ocon. Nur Russell und Norris haben die Strafe bekommen, weil sie in der ersten Startreihe sind und alle anderen sich an den ersten beiden orientieren. Also ein Teil sagt in mir sagt, ja, passt schon. Ein Teil sagt mir eben genau das, was du gesagt hast. Wenn andere bei Startvergehen 10 Sekunden bekommen, die ungefährlich sind, sage ich mal, warum sollte man dann weniger geben für ein Vergehen, was im schlimmsten Fall wirklich gefährlich werden könnte, weil die Strecke einfach noch gar nicht freigegeben war, um da lang zu fahren? Also ich bin da zwiegespalten. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es ehrlich nicht.
Also das Ding ist für mich, es muss ja keine 10-Sekunden-Strafe sein. Weil ja, es ist ja in dem Fall nichts passiert und es war ja in dem Fall jetzt auch keine extremst gefährliche Situation, aber darum geht's ja nicht. Regelwerk ist ja erstmal grundsätzlich dazu da, dass man sich dran hält, wie du mal schön gesagt hast. Und ich finde, keine Ahnung, pack eine 5-Sekunden Zeitstrafe oder irgendwas. Oder das finde ich schon wieder zu extrem. Ich hatte jetzt überlegt, ob man vielleicht einen 3-Platz-Grid-Drop irgendwie fürs nächste Rennen macht oder irgendwas. Aber 5.000 Euro, Perke, in der Welt der Formel 1, das ist ein Witz. Das ist für uns ein Centbetrag, den man an der Kasse einfach wiederbekommt, weißt du?
Ja, eigentlich schon, ja.
Also das ist, im Endeffekt kannst du sagen, die beiden sind da ohne Strafe rausgegangen. 5.000 Euro mehr oder weniger, das fällt nicht mal auf im Scheckbuch. Und dieses "mach das nicht nochmal, du Lausebub". Also diese, weißt du, das kann man sich auch sparen eigentlich.
Hast du recht? Du hast den Sonntag schon begonnen, irgendwie mit dem Rennen. Gehen wir doch generell richtig mal zum Sonntag und haken den Samstag ab. Warum gehen wir jetzt direkt zum Sonntag, wenn wir das Qualifying noch gar nicht behandelt haben? Das Qualifying hat erst am Sonntag stattgefunden, weil es am Samstag aufgrund von Wetterbedingungen nicht stattfinden konnte. Und zwar Ortszeit 7.30 Uhr war das Qualifying. Die armen Fahrer an der Stelle, dass die da 7.30 Uhr ein Qualifying fahren mussten. Das Rennen später wurde auch vorverlegt. Auf 16.30 Uhr, es sollte 18 Uhr deutscher Zeit anfangen, aber auch wegen Wetterbedingungen hat man es ein bisschen vorgezogen, weil man Angst vor dem großen Regen 18 Uhr hatte oder später. Und deswegen lass uns doch mal mit dem Qualifying anfangen. Und da ging es in Q1 schon los, denn Franco Colapinto hat was gemacht. Er hat das Auto weggeworfen. Es gab die erste von vielen roten Flaggen in dieser Session. Es waren 5 an der Zahl. Und Colapinto hat auch angefangen, eine Stelle auszusuchen, bei der ihm einige gefolgt sind, nämlich im Kurve 2-3, aus dem Senna ist raus, hat es einige Autos zerlegt. Der Colapinto hat es weggeworfen. Es ist ja, es passiert. Wenn du siehst, wie schwer die Bedingungen waren, wie viele rausgeflogen sind, dann kannst du das Auto einfach mal verlieren. Ich würde da jetzt keinem Fahrer von denen hier, die abgeflogen sind, eine große Schuld zuweisen. Ist einfach blöd. Es sind schwere Bedingungen und manchmal erwischt es dich einfach, wenn du auch nur 1 Zentimeter falsch bist oder 1 Zentimeter zu sehr auf dem Nassen, zu sehr auf dem Gras, wo auch immer bist, dann kannst du da wenig machen in solchen Bedingungen. Deswegen Colapinto gecrashed, passiert, sorgt für die erste rote Flagge. Und das war nicht das Einzige in Q1, denn wir haben es schon angesprochen, Hamilton schwieriges Wochenende gehabt. Und auch am Sonntag sollte sich das bestätigen, denn Lewis Hamilton ist in Q1 rausgeflogen. Da hat sich mal wieder gezeigt, das Auto hat nicht gestimmt, seine Performance hat nicht gestimmt. Oder sein Auto hat nicht gestimmt, sein Teamkollege hat es ja weiter vorgesetzt im Qualifying, nämlich auf P2. Also Hamilton, haben wir ja schon gesagt, gar kein gutes Wochenende gehabt.
Nee, das ist richtig. Dann ging es aber weiter nach Hamilton. Und du hast es vorhin schon angesprochen, es sollte nicht die einzige Red Flag bleiben, denn es sind noch ein paar gefolgt. Und eine davon war nämlich der gute, liebe Carlos Sainz. Und wir haben ja schon, Perke, über Carlos Sainz so ein bisschen geredet gehabt, dass er am Anfang der Saison ja unfassbar unterwegs war, seitdem sein Blinddarm dann raus war und dann ja mehr Leclerc jetzt zurückgependelt ist. Und jetzt hat er ja in Mexiko das Rennen gewonnen und es ist wirklich ein Up und Down bei Ferrari und bei Carlos Sainz, finde ich. Das eine gewinnt er, dann geht's wieder runter und auch über die Saison super stark angefangen, dann ein bisschen wieder runtergegangen, dann war Leclerc wieder ein bisschen weiter oben und es wechselt immer so hin und her, so wie bei einer Achterbahn zwischen den beiden Fahrern.
Auf jeden Fall, aber da würde ich, glaube ich, ganz Ferrari dieses Wochenende einfach nennen, wie du auch schon ein bisschen angesprochen hast. Ganz Ferrari war nicht so stark wie die letzten 2 Wochenenden. Ich meine, Leclerc hat es im Rennen, sage ich jetzt einfach mal, ist klar, es war ein chaotisches Rennen, aber es war in Anführungszeichen nur Platz 5, was nach den letzten beiden Rennwochenenden schon eine Enttäuschung ist, wo man die beiden letzten Rennen beide gewonnen hat. Also der Ferrari generell, vielleicht lag es an den Bedingungen, vielleicht auch generell einfach an der Strecke, nicht so stark wie die letzten Wochen. Und dann erwischt es dich halt, wenn das Auto nicht so performt, wie es performen sollte, du dann vielleicht auch noch einen schlechten Tag hast, dann kommt eins zum anderen und dann crashst du einfach. Ja, Carlos Sainz ist ein Fahrer, was du auch schon gesagt hast, aus dem wird man dieses Jahr aber auch irgendwie nicht schlau.
Ja,
so, definitiv. Du hast gesagt, mal gut, mal schlecht. Sainz ist so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn manchmal. Es war es ja auch im Rennen ein bisschen, hat er ja auch diese Wahnsinnsseite, sage ich mal, gezeigt. Zwischen Genie und Wahnsinn bis jetzt die Saison oder ja, kann man eigentlich so sagen. Ich bin gespannt, was er nächste Saison macht, weil nächste Saison wird von ihm verlangt, dass er konstant auf einer anderen Position im Feld fährt. Vielleicht, vielleicht auch nicht, darüber reden wir gleich nochmal in den News. Da bin ich gespannt, wie er sich dann schlägt, wenn er vielleicht nicht jedes Rennwochenende auch vielleicht den Druck hat, um Siege und Podien mitzufahren, ob das vielleicht dafür sorgt, dass er konstant auf einem höheren Level fährt. Und das, was er dieses Jahr sicherlich andeutet über 5, 6 Rennwochenenden, ob er das konstant durchziehen kann.
Ja, dann war es aber neben Carlos Sainz tatsächlich noch einer. Ja, wer könnte das wohl sein? Ene mene miste. Es ist Lance Stroll.
Ja, gut. Es ist, ja, müssen wir noch viel sagen, Lance Stroll ist gecrashed. So, ja. Überrascht jetzt keinen, wenn es 5 Red Flags gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine dadurch von Stroll ausgelöst wird. Sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, und es war nicht Strolls letztes Highlight fürs Wochenende, denn im Rennen hat er ja auch noch ein Highlight gehabt.
Im Rennen hat er auch noch ein Highlight gehabt, was dazu überhaupt erst geführt hat, dass wir diese Diskussion gerade geführt haben mit Norris Russell, was mit der Strafe. Lance Stroll war dafür maßgeblich schuld. aber durch diese Crashes in Q2 ist eine große Sache passiert, nämlich Max Verstappen, der dadurch nicht in Q3 gekommen ist, weil die Red Flag am Ende der Session so ungünstig für ihn kam, dass er keine weitere Runde setzen konnte. Und da gab es dann auch wieder viele Fragen, warum hat man so lange mit der roten Flagge gewartet? Hätte man die direkt nach dem Unfall geschwenkt? Hätte man noch eine Runde geschafft? Ich sage, er hätte danach sich nicht mehr verbessern können, weil hätten die direkt die rote Flagge rausgebracht, als der Unfall war, wäre auch nicht mehr so viel mehr Zeit gewesen. Dann hättest du eine Outlap gehabt, auf der du gefühlt komplett schon pushen musst, um noch eine gezeitete Runde hinzubekommen. Und wenn du die Outlap pushst, dann kriegst du keine gute fliegende Runde danach hin, weil die Reifen einfach schon zu warm sind, zu erhitzt sind. Du kannst dein normales Aufwärmprogramm nicht machen. Also ich sag mal so, auch wenn die rote Flagge 10 Sekunden früher gekommen wäre oder 20 Sekunden früher gekommen wäre, Ich glaube, Max Verstappen wäre so oder so rausgeflogen.
Ja, und am Ende des Tages ist er P12 gewesen, dann hat er aber ja noch diese 5-Platz-Grid-Strafe gehabt. Die wurde dann ja auch am Sonntag im Rennen noch eingelöst. Damit war er dann tatsächlich nicht P12 auf dem Grid, sondern P17. Und damit wurde das Ganze dann umso schwerer für Max Verstappen, hier noch gegen Norris irgendwo Punkte zu holen oder wirklich gut aufzuholen. Aber Perke, bevor wir jetzt schon die Action vom Rennen vorweggreifen, würde ich sagen, kommen wir nochmal schnell auf Q3 zu sprechen. Und da gab es nämlich nochmal zwei Red Flags. Nämlich einmal durch den allerliebsten Rookie im Grid, nämlich Fernando Alonso. Und I hate to say it, aber er hat wirklich keine guten Wochenenden aktuell. Es ist Alex Albon.
Boah, es tat so weh, weil in Q3 Albon war wirklich schnell. Albon war im Qualifying wirklich nicht langsam. Der hatte wirklich eine gute Pace, hat das Auto gut positioniert, immer in den schweren Bedingungen. Und dann wirft er das da weg. Ich glaube, Albon, ich lehne mich da jetzt ein bisschen weit vielleicht aus dem Fenster, aber Albon war im Qualifying auf Top 5, Top 6 Kurs. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Am Ende ist er mit auch nur dieser einen Runde P7 geworden. Also ich gehe davon aus, dass sich Albon auf jeden Fall dabei Tsunoda, Ocon, Lawson eingereiht hätte in den Top 3 bis 5. Umso bitterer ist es, dass er das Auto dann wegwirft. Und umso bitterer ist es, was daraus resultiert. Weil das Auto war so kaputt, weil das schon ein heftiger Einschlag war, dass er nicht mal am Rennen teilnehmen konnte. Und hätte man damals, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, Albon nicht Sargeants Auto zur Verfügung gestellt, wäre es schon das zweite Rennen, an dem Albon nicht hätte teilnehmen können, weil er sein Auto geschrottet hat. Das muss auch irgendwie, ja, das ist eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Rennen, an denen du eigentlich nicht teilnehmen kannst, weil du dein Auto kurz vor dem Rennen zerstörst. Das finde ich faszinierend.
Okay, ich habe mir jetzt nur gerade mal schnell hier die Statistiken von Alex Albon gerade mal ein bisschen aufgemacht, weil mich das jetzt einfach interessiert hatte, Perke. Was denn jetzt eigentlich hier der Stand der Dinge ist bei Alex Albon und wie seine Performance innerhalb dieser letzten paar Rennen jetzt eigentlich war, weil ich hatte jetzt im Kopf noch so ein bisschen gehabt, dass es ja irgendwie nicht ganz so rosig ausgesehen hat. Und ich musste das jetzt schnell nachgucken, das hat mich interessiert. Tatsächlich, Brasilien war er jetzt DNS, weil er nicht teilgenommen hat am Rennen, weil das Auto ja eben so beschädigt war. Mexiko, DNF, aufgrund einer Kollision. United States, 16. plus eine Runde. Singapur, DNF, Power Unit Issue. Dann Aserbaidschan, 7. Italien, 9. Also, das war alles super, aber die letzten vier Rennen, die haben richtig reingeknallt.
Auf jeden Fall, mein Herz blutet ein bisschen.
Vor allem in genau der Zeit, wo es so richtig reingeknallt hat, mal dieses Wochenende ausgeschlossen, hat Franco Colapinto einen richtigen Abriss begonnen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Albon hat einfach gespürt, oh, das erste Mal, seit ich bei Williams überhaupt bin, habe ich auf einmal einen Teamkollegen, der mir auch Gegenwehr liefert. Vielleicht war das auch eine neue Situation, weil er hatte ja bis jetzt gefühlt nur die Situation, entweder ich werde von meinem Teamkollegen zerstört oder ich zerstöre meinen Teamkollegen. Er hatte gefühlt noch nie einen Teamkollegen, der auf seinem Niveau ungefähr gefahren ist. Es war jetzt mit Franco Colapinto der erste seit langem. Klar, bei Toro Rosso damals hatte er auch noch einen Teamkollegen, der ungefähr ähnlich auf einem ähnlichen Niveau gefahren ist. Aber seit Ewigkeiten ist das erste Mal, dass er die Situation hat. Das wird nicht der ausschlaggebende Grund sein. Im Hinterkopf spielt das vielleicht eine Rolle, aber es wird nicht der ausschlaggebende Grund sein. Wie sagt man so schön, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und das war einfach bei dem Triple-Header bei Albon so. Hatte Scheiße am Schuh, also lief's einfach nicht. Der wird sich jetzt resetten. 3 Wochen hat er Zeit, bis wieder Formel 1 ist. Dann sind wir in Vegas. Und ich glaube, dann wird Albon auch relativ stark wieder zurückkommen. Da glaube ich fest dran, als Albon-Fan.
Ich bin gespannt, was es wird, Perke. Wir werden es in Vegas dann sehen. Aber ich bin natürlich zuversichtlicher Dinge, dass Albon das tatsächlich schafft. Jawohl. Am Ende des Tages sind wir dann aus dem Quali rausgegangen mit der Norris Pole und einer relativ verrückten Top 5. Es war nämlich George Russell auf 2, dann war es Yuki Tsunoda auf 3, Liam Lawson war auf 5, wenn ich mich nicht irre, oder?
Richtig.
Und dann auf 4 war...
Hatten wir Esteban Ocon.
Esteban Ocon.
Also ich möchte mal anmerken... Yuki Tsunoda auf P3. Ich will es nur in den Raum, ich will es nur sagen, Yuki Tsunoda auf P3, das geht doch runter, wie weiß ich nicht was. Das geht wie ein heißes Messer durch Butter gerade für mich. Yuki Tsunoda im Qualifying auf P3. Diese Bilder,
das ist auch so als eine Sache,
neben Norris und Russell stand, waren, das hat mein Herz erwärmt, da Yuki Tsunoda zu sehen. Das ist so ein bisschen, das ist krass, ich war ja nie der größte Yuki Tsunoda-Fan. Ich fand ihn nie unsympathisch, aber ich war auch nie Fan von ihm. Aber dadurch, dass ich ihn jetzt jede Woche hier verteidigen muss, irgendwie werde ich immer mehr zum Tsunoda-Fan. Das hat so was von Stockholm-Syndrom. So, ich muss ihn verteidigen und je mehr ich ihn verteidigen muss, desto mehr mag ich ihn gefühlt. Ich werde richtig zum Tsunoda-Fan und das habe ich hier gemerkt. P3 für Tsunoda und ich habe mich richtig gefreut. Das war richtig geil.
Weißt du, was ich aber auch krass finde?
Was denn?
Dass Liam Lawson halt auch einfach da war. Er war auch einfach da, weißt du, Tsunoda hat ein gutes Wochenende und Lawson denkt sich, ey, ich will jetzt nicht Tsunoda so ein gutes Wochenende geben, sodass er auch für sich zeigen kann, ey, ich bin auch der Fahrer für Red Bull. Nein, Lawson ist auch einfach direkt bei ihm
also gewesen. Also schon ein bisschen schlechter, aber ist auch da, ja.
Und er war halt einfach da. Das heißt, Lawson ist jetzt auf dem Papier einfach über die letzten Performances hinweg besser gewesen als Tsunoda. Und auch wenn Tsunoda eine richtig, richtig gute Performance an den Tag legt, ist auch Lawson da, um eine richtig, richtig gute Performance an den Tag zu legen. Der Mann hat einfach richtig Bock auf diesen Red Bull-Sitz und das merkt man.
Richtig, und ich sag auch, wie es ist, wären im Rennen nicht einige Sachen passiert, wie VSCs, Safety Cars, was auch immer, dann hätten wir einen Racing Bull auf dem Podium gehabt am Ende. Wäre das Rennen einfach relativ normal in den Bedingungen zu Ende gefahren worden. Ist das Deutsch gewesen? Hilfe, das hat sich nicht richtig angehört. Ist auch egal, jeder weiß, worauf ich hinaus will. Wäre das Rennen relativ normal, ohne die Safety Cars, ohne die VSCs, ohne die Red Flag zu Ende gegangen. Gehe ich fest davon aus, dass wir wahrscheinlich Yuki Tsunoda auf dem Podium gesehen hätten. Und das wäre unfassbar cool für mich gewesen. Und das wäre nochmal ein Statement hier gewesen. Dann hätte ich sagen können, Yuki Tsunoda auf dem Podium. Aber hätte Fahrradkette, oder wie Lothar Matthäus sagt, wäre Fahrradkette. Am Ende waren es P7 und P9 für Lawson, da greife ich jetzt einfach schon mal vor. Ist ein bisschen unlucky, weil, wie gesagt, die Timings haben einfach für die V-Cups gar nicht gepasst. Aber trotzdem, doppelte Punkte in so einem chaotischen Rennen nimmt man da, denke ich, trotzdem dankend mit.
Und vor allem, du musst bedenken, Liam Lawson hat auch nochmal ordentlich Zeit verloren gehabt, dadurch, dass Oscar Piastri sich gedacht hat, ey, er macht einfach mal den hinten reinfahren Typen und knallt richtig schön ins Rear von Liam Lawson rein. Dadurch hat er sich ja auch nochmal gedreht. Der hat ja auch nochmal locker 5-6 Sekunden, wenn das reicht, dadurch verloren. Auch eher ein seltener Fehler von Oscar Piastri gewesen, sage ich mal. Aber muss man gleich dazu sagen, Oscar Piastri ist bei der Red Flag dann direkt zu Liam Lawson gegangen und hat sich direkt dafür entschuldigt. Also das Respekt an der Sache.
Ja, Piastri ist einfach ein fairer Sportsmann.
Ich weiß auch noch, wie Verstappen und Ocon sich damals auseinandergesetzt haben in Brasilien vor einigen Jahren.
Ja, aber das kann ich verstehen. Das war ja eine andere Situation. Piastri hat Lawson im Kampf um was weiß ich für Punkte, was für Plätze weggeschossen. Ocon hat Verstappen halt den Sieg gekostet. Das sind schon nochmal andere Dimensionen.
Trotzdem, Verstappen, Bruder, der wollte ihn sowas von zusammenprügeln.
Ich kann Verstappen da voll verstehen. Das war noch der junge Verstappen, der noch aggressivere Verstappen, dem gerade ein Sieg weggenommen wurde, weil sich jemand zurück überrunden wollte. Ich konnte Verstappen da schon verstehen. Na gut, das liegt in der Vergangenheit. Jetzt waren ja Esteban Ocon und Max Verstappen relativ freundlich zueinander, beide auf dem Podium. Das greife ich jetzt auch einfach schon mal vor. Aber lass uns zum Rennstart kommen. Oder nicht zum Rennstart, sondern zu etwas, was kurz vor dem Rennstart passiert ist. Nämlich Lance Stroll. Und zwar dreht er sich erstmal, oder er kommt nicht so gut weg, sag ich mal. Er macht ein paar Ausflüge abseits der Strecke, will das Auto dann zurück auf die Strecke bringen, fährt da aber durch das Kiesbett. Also es war nicht genau Kies, ich weiß nicht, was genau es war, aber Kies war es nicht. Aber ich nenne es jetzt einfach mal Kiesbett, damit jeder weiß, was gemeint ist. Er sucht echt den Weg nicht über den Asphalt zurück auf die Strecke, sondern durchs Kiesbett auf die Strecke. Und dabei beacht er das Auto und ist raus, bevor das Rennen überhaupt angefangen hat. Also das ist an Kuriosität nicht zu übertreffen. Und es kann wirklich nur einem Fahrer von diesen 20 in der Formel 1 passieren. Und es ist Lance Stroll. Es passiert sonst keinem einzigen Fahrer.
Einem Logan Sargeant hätte es dieses Jahr auch passiert.
Der ist ja nicht mehr in der Formel 1. Müssen wir ja nicht mehr drüber reden. Also es ist wirklich eine faszinierende Szene und das zeigt wieder, Lance Stroll hat in der Formel 1 nichts zu suchen. Wenn du so das Auto wegwirfst, ohne Grund, noch bevor das Rennen begonnen hat, es gab am Ende noch andere Fahrer, die das Auto auch hinterm Safety Car weggeworfen haben, ja. Aber das war schon kurios, was Lance Stroll das Wochenende geliefert hat.
Und damit ist es Fun Fact, das zweite Jahr in Folge, wo ein Fahrer in Brasilien das Auto in der Einführungsrunde wegschmeißt.
Wer war es letztes Jahr?
Charles Leclerc.
Ach ja, natürlich. Ja, ich erinnere mich.
Also es war nicht seine Schuld, es ist was kaputt gegangen.
Das war durchaus ein anderer Crash, ja.
Aber es ist trotzdem in der Einführungsrunde passiert.
Da hast du wohl recht. Oh, Brasilien ist immer, also wirklich, Brasilien liefert immer Kuriosität und Brasilien liefert wirklich Jahr für Jahr ab. Also man kann ja vieles über die Strecke sagen, aber sie liefert ab.
Das ist definitiv richtig. Mal gucken, ob das auch noch zum Curse wird. Ob das jetzt so zum Curse wird und wir jedes Jahr jetzt einfach dann so einen Einführungsrunden-Crash sehen.
Ich hoffe nicht. So, Colapinto ist auch noch gecrashed, das erwähne ich nur ganz kurz, weil ich weiß nicht, ob man da groß was drüber reden muss. Was ich noch reinwerfen muss man,
weil er der Grund für die Red Flag war?
Ja, oh gut. Aber der Crash an sich war jetzt nichts Großes. Also, es war schon was Großes, aber war ein normaler Brasilien-Crash, so meine ich das.
Ja, das Auto war halt groß kaputt, ne? Also, das kann man vielleicht anmerken. Und es ist ja auch Radiator Cooling Liquid ausgetreten, also Kühlflüssigkeit. Wo man dann nochmal Sand auf die Strecke machen musste und alles. Also, es war jetzt kein, sag ich jetzt mal, 50G-Crash, aber es war jetzt auch kein kleiner Crash. Also. Und er war ja schließlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir die Red Flag hatten, weil ansonsten hätte es ja auch sein können, dass wir einfach beim Safety Car geblieben wären und dann wieder irgendwann halt ins Racing übergegangen wären, wodurch Max Verstappen keinen freien Boxenstopp bekommen hätte und wodurch er wahrscheinlich wieder in irgendeinen Zug an Autos hintergefallen wäre und Lando Norris und George Russell weiterhin vorne gewesen wären.
Richtig, aber zu Verstappen möchte ich generell mal sagen, was war das bitte ein Rennen von ihm? Was war das für ein Rennen, wie er sich am Anfang durch das Feld gearbeitet hat, was der für Manöver gebracht hat, dieses Manöver in Kurve 1 gegen Oscar Piastri? Wow, also das ist ganz großes Kino gewesen, was Max Verstappen hat. Max Verstappen hat was mit Brasilien in nassen Bedingungen. Ich glaube, das ist perfekte richtig. Szenario für Max Verstappen. Nasses Brasilien und Max Verstappen, das matcht einfach. Ich würde sagen, das war vielleicht die beste individuelle Fahrt, die wir diese Saison gesehen haben. Ich weiß, Oscar Piastri hatte Baku? Hatte Oscar Piastri ein unfassbares Rennen. Ich würde Verstappens Rennen hier vielleicht noch sogar ein bisschen drüber stellen, weil hier einfach die Bedingungen anders waren, schwieriger waren. Deswegen würde ich wahrscheinlich Stand jetzt sagen, das war die beste individuelle Leistung, die wir dieses Jahr gesehen haben. Aber wow, wow, wow. Damit hat er gezeigt, warum er dreifacher, bald vierfacher Weltmeister ist. Das hat er dieses Wochenende bewiesen, weil das war unfassbar. Ich kann nur schwärmen von dem Rennen von Max Verstappen. Mehr kann ich da nicht machen.
Ja, es war auf jeden Fall ein Champions Drive, wie ich es nennen würde. Und man muss auch, also für mich auch ganz klar, die Fahrt der Saison, sage ich jetzt einfach mal. Selbst Lewis Hamilton hat ja unter seinem Insta-Post dann kommentiert, amazing drive, congrats. Und im Interview dann auch gesagt, dass es einfach eine unfassbare Aufholaktion war. Und ich kann nicht zu 100%ig bestätigen, dass es echt ist.
Ich glaube nicht, dass es echt ist. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das echt ist.
Ich habe versucht, was dazu zu finden, aber ich habe das Interview noch nicht gefunden. Also wie gesagt, ist es das mit dem 21er Drive?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es echt ist. Das hört sich nicht echt
an. Ich weiß es auch nicht. Aber so oder so, am Ende des Tages, Lewis Hamilton hat Max Verstappen für diese unfassbare Aufholjagd von P17 gelobt. Und tatsächlich gibt es auch nur 5 Leute aus über, was waren es, 1.100 Startern, die es geschafft haben, ein Rennen von P15 und tiefer zu gewinnen. Und Max Verstappen ist von P17 gestartet, hat es gewonnen, und zwar mit einem Abstand von über 19 Sekunden. Also lass das mal kurz einsickern, das ist ein Statement gewesen. Also das war komplett irre, was der Mann da abgerissen hat in diesem Rennen. Sicherlich auch Glück gehabt an der einen oder anderen Stelle, aber Glück gehört dazu. Gerade in solchen Bedingungen. Aber am Ende des Tages, der Mann war mit Abstand der Schnellste da draußen. Der hat 17 schnellste Runden rausgehauen, ohne Probleme. Wir werden nie wissen, was gewesen wäre, wenn diese Red Flag nie gewesen wäre und er wieder hinter allen Autos rausgekommen wäre, ob er trotzdem das Rennen gewonnen hätte. Ich will es nicht 100%ig ausschließen, ich halte es aber eher für unrealistisch, weil er ja zumal hinter Leclerc und so richtig hart stuck war dann irgendwann mit den weiter abfallenden Reifen. Also ich glaube fast nicht, dass er es geschafft hätte, weil du im Spray auch einfach viel, viel weniger siehst, als wenn du vorne freie Fahrt hast. Aber nichtsdestotrotz, diese Performance war einfach Masterclass.
Damit war es auch die 10. Startposition, von der Max Verstappen ein Rennen gewonnen hat. Das heißt, von der Hälfte aller Startpositionen, die es gibt in der Formel 1, hat Max Verstappen schon ein Rennen gewonnen. P17 dabei das tiefste. Und damit hat er auch eigentlich, ich sag's wie es ist, damit wurde die WM gestern entschieden oder vorgestern, war noch, je nachdem, wann die Folge für euch kommt. Am Sonntag wurde die WM entschieden. Mittlerweile ist es tatsächlich nur noch Lando Norris, der im WM-Kampf ist. Auch Charles Leclerc ist mittlerweile eliminiert aus dem Kampf. Und Lando Norris, der nur Sechster wurde. Obwohl sie
punktgleich werden könnten. Aber weil sie punktgleich werden können und Verstappen mehr Siege geholt hat, würde Verstappen damit gewinnen.
Richtig. Max, Lando Norris müsste jetzt im Schnitt 21 Punkte pro Rennwochenende aufholen. Wir haben noch 3 Rennwochenenden. Das heißt, Lando Norris müsste jedes Rennen gewinnen und Max Verstappen dürfte kein Rennen mehr Punkte holen. Das ist die Ausgangslage, die wir haben. Wenn Norris jetzt jedes Rennen gewinnt und Max Verstappen keinen einzigen Punkt mehr holt, dann Glückwunsch Lando Norris. Aber wird nicht passieren.
Ja, ganz so ist es, ganz so extrem ist es nicht. Aber Verstappen dürfte auf jeden Fall nicht in die Top 9 kommen, sagen wir es so.
Ja, mein Gott.
Außerdem hast du ja auch noch das
Sprintwochenende,
was dir 34 Punkte bringt.
Genauso unwahrscheinlich alles. Lando Norris wird nicht Weltmeister, Max Verstappen wird's. Es sind 21 Punkte im Durchschnitt, die Lando Norris holen müsste, wird er nicht. Wird er in keiner Welt in 3 Rennen aufholen, die Punkte, die er hat. Wo du auch noch die Pace von Verstappen gerade angesprochen hast.
Ganz kurz, ich unterbreche nur einmal ganz schnell. Fun Fact, ich hatte gestern mal reingeguckt gehabt. Und zwar, wenn Lando Norris tatsächlich in Vegas jetzt gewinnen würde und Verstappen keinen einzigen Punkt holen würde, dann müsste Lando Norris im Schnitt immer noch, um vorbeizuziehen, 18,5 Punkte aufholen
pro Wochenende. Das krank wird nicht passieren. Müssen wir nicht drüber reden. Glückwunsch Max Verstappen zum 4. WM-Titel. Du hast über die Pace von Max Verstappen geredet. Da möchte ich 2 Runden bitte hervorheben, die sehr faszinierend waren. Nämlich Runde 29 bis 31 des Rennens möchte ich hervorheben. Und nicht um Max Verstappens Pace hervorzuheben, sondern um die Pace von einem Franzosen hervorzuheben, nämlich Esteban Ocon. Denn Esteban Ocon hat es geschafft, von Runde 29 bis Runde 31 etwas mehr als 5 Sekunden auf Max Verstappen aufzuholen oder rauszufahren. Kaum ein Fahrer konnte das Auto ordentlich auf der Strecke halten. Ocon hat es geschafft, 5 Sekunden schneller als Max Verstappen auf 2 Runden zu sein. Wollte ich nur mal kurz erwähnen, dieser 2-Runden-Stint von Esteban Ocon war phänomenal.
Man möchte allerdings auch anmerken, dass das zu dem Zeitpunkt die schwerste Regenzeit des ganzen Rennens war.
Natürlich.
Und der Spray einfach unfassbar war und man nichts gesehen hat dahinter.
Natürlich, trotzdem möchte ich es erwähnen. 5 Sekunden schneller auf 2 Runden, die Esteban Ocon war. Ich finde, das ist eine Erwähnung wert hier.
Obwohl, wenn man es so sieht, Perke, die Pace von manchen Autos sogar noch besser war, nämlich von den V-Cups und Perez, als die auf den Full-Wets kurz vor der roten Flagge waren.
Die waren
die nämlich
die
sogar
waren
noch mehr
gut, ja.
Pro Runde dann rausgeholt. Aber
das ist richtig.
Wirklich einen Vorteil haben sie jetzt im Endeffekt gar nicht mal groß machen können, weil durch den Boxenstopp haben sie einiges an Zeit verloren und dann so viel gar nicht mehr rausarbeiten können. Aber das ist eine andere Sache. Dann kommen wir zu einer Sache, die mich ein bisschen sehr überrascht hat. Nämlich, wir hatten eine Disqualifizierung in diesem Rennen.
Ja, Nico Hülkenberg wurde disqualifiziert. Die deutsche Brille weint, würde ich mal sagen. Nico Hülkenberg hat das Auto gebeacht. Ihm wurde dann von den Marshals, den Streckenmarshals, geholfen, das Auto wieder wegzubekommen da und weiterzufahren. Darfst du natürlich nicht. Es dürfen keine dritten Parteien einwirken aufs Auto, damit du weiterfahren kannst. Dementsprechend wurde Nico Hülkenberg regelkonform disqualifiziert, ist alles komplett richtig. Ich glaube, da muss man gar nicht so viel zu sagen zu der Disqualifikation. Was ich kurz erwähnen möchte, wenn wir bei Haas sind, Nico Hülkenbergs Teamkollege, was wir noch gar nicht erwähnt haben, war dieses Rennwochenende Oliver Behrmann, denn Kevin Magnussen hat sich nicht gut gefühlt. Und deswegen ist Oliver Behrmann das ganze Rennwochenende gefahren. Hatte auch ein schwieriges Rennen, sage ich mal, viele Fehler gemacht, aber es sei ihm verziehen, das erste Mal richtig in Brasilien, dann bei solchen Bedingungen. Er hat die Strecke einfach kennengelernt, das erste Mal, und wird nächstes Jahr besser da performen, wenn er da in seinem Fulltime-Haas sitzt und ankommt in Brasilien. Aber es soll auch eine Erwähnung finden, dass Oliver Behrmann das Rennwochenende gefahren ist.
Ja, das auf jeden Fall. Dann kommen wir zum absoluten Schocker, was niemand auf seiner Bingo-Karte für ganz 2024 hatte. Ich meine, den Max Verstappen-Sieg von P17 in Brasilien nach diesem Qualifying hatte niemand auf seiner Tages-Bingo-Karte. Aber auf der Jahres-Bingo-Karte garantiere ich zu 100% hatte niemand ein Alpin-Doppelpodium in Brasilien. Was, wenn ich mich nicht irre, waren es 36 Punkte jetzt in der Konstrukteurs-WM an einem Tag gebracht haben. Nur mal als Kontext,
Es waren 33.
An diesem einen Tag hat Alpine einfach, wenn alles so bleibt, 30 Millionen Dollar an Preisgeld dazu geholt.
Ja, das ist faszinierend, vor allem wenn man bedenkt, dass die ganze Saison vorher hat Alpine 16 Punkte geholt. Die haben jetzt einfach an einem Rennwochenende das Doppelte an Punkten geholt, als das, was sie den Rest der Saison bisher geholt haben. Dadurch ist der Fight um P6 in der Konstrukteurs-WM natürlich nochmal richtig spannend geworden. Wir haben immer nur geredet, Haas gegen V-Cup, wer wird Sechster? Auf einmal ist da Alpine jetzt aufgetaucht, die eigentlich im Kampf um P8 waren mit Williams. Die sogar Neunter waren bis vor dem Rennwochenende. Die waren sogar noch hinter Williams, als sie das Rennwochenende gestartet haben. 33 Punkte nur im Rennen geholt. Unfassbar. Unfassbar. Esteban Ocon hat in diesem Rennen 18 Punkte geholt. Davor die Saison hat er 5 Punkte geholt. Insgesamt. Also das ist krass. Was die für, also natürlich auch den Bedingungen geschuldet bei einem normalen Rennen. Bei einem trockenen Rennen wäre Alpine in 100 Jahren nicht da gewesen. Aber Alpine war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es waren die schlechten Bedingungen. Und sie haben die schlechten Bedingungen perfekt ausgenutzt. Mit Esteban Ocon auf P2, Pierre Gasly auf P3. Die beiden wirkten auch in den Interviews nach dem Rennen sehr sentimental. Die wirkten so, als ob sie sich leiden könnten in den Interviews danach.
Boah, das ist alles, wovon da haben sie auch was gesagt. Wer war es, Ocon oder Gasly dazu gesagt?
Ja, ist ein guter Start.
Dass
es wieder ein guter Start ist, um da wieder was zu drehen.
Also das kenne ich gar nicht, die Aussage. Ich kenne die Aussage, the media has their image on it, but we have ours.
Ja.
Und dass die quasi, dass das Media gar nicht so richtig die persönliche Geschichte zwischen den beiden kennt und auch nie wird. Und die beiden halt eine viel engere und längere Connection haben, als man sich vorstellen kann.
Ja, natürlich, die sind damals, sie haben ja auch schön erzählt, Anekdoten aus der Kartzeit, die beiden waren die einzigen, die auch im Regen und in der Kälte auf der Kartstrecke waren. Und das hat sich da jetzt ausgezahlt. Also die verbindet schon sehr viel, die kennen sich, seit sie kleine Kinder sind. Und jetzt stehen sie zu zweit bei den Bedingungen, wo sie zu zweit allein auf der Kartstrecke waren, stehen sie beide auf dem Podium in der Formel 1. Und das ist doch ganz echt, die Geschichte an sich ist geil. Als Kinder waren sie zu zweit im Regenbedingungen auf der Kartstrecke, jetzt sind sie in Regenbedingungen zu zweit auf dem Formel 1-Podium. Ist doch geil.
Es closed so irgendwie perfekt das Alpine-Chapter für diese beiden ab.
Auf jeden Fall.
Ich meine, Pierre Gasly bleibt ja bei Alpine, aber ich meine so, die Zeit der beiden bei Alpine schließt das irgendwie perfekt. Und damit ist das dann auch vielleicht so ein bisschen ein Closure, wenn Ocon dann jetzt am Ende der Saison weggeht und Doohan dann nächste Saison bei Alpine anfängt.
Das
hatte ich, by the way, auch schon wieder komplett vergessen, dass Doohan tatsächlich für Alpine fährt nächste Saison und Ocon ja bei Haas. Das war ja komplett entschwunden bei mir. Aber ja, ist mir dann auch wieder ins Gedächtnis gerückt.
Das ist ein bisschen ein zu poetisches Ende für die Alpine-Zeit. Wenn man sieht, wie die Alpine-Zeit so verlaufen ist, ist es ein Ende, mit dem ich nicht gerechnet habe.
Ja, Mann, komm, lass die beiden jetzt in Abu Dhabi noch mal sich gegenseitig bei 360 in die Wand abschießen.
Nee, das wäre zu gefährlich für die beiden. Bei 150.
Wäre das dann unpolitisch genug für dich?
Nee, ich finde das Ende ja schon gut. Also das Ende gefällt
oder,
mir ja.
Oh ja, oder sowas, keine Ahnung. Die sind genau jetzt im letzten Rennen diesen einen Punkt, den sie brauchen, vorne in der Live-Tabelle. Und dann schießen die sich in einem teaminternen Duell einfach ab und Alpine verliert gegen V-Cup und Haas einfach noch in der Konstrukteurs-WM.
Nee, irgendwie, ich mag Gasly zu sehr, um sowas zu hoffen. Ich mag Gasly zu sehr, um das zu hoffen.
Okay, sag ich, alles klar. Also das ist schon zu unpoetisch für dich.
Nee, ich mag das schon. Ich mag das Ende. Das Ende mit dem Doppelpodium gefällt mir.
Alles klar. Gut, dann haken wir noch ein paar generelle News ab. Die sind jetzt teilweise schon aus der Woche vor dieser, weil wir es ja nicht geschafft hatten. Kommen wir also dazu. Piastri zu Red Bull. Nein, wurde direkt dementiert. Da gab es ja mal wieder ein bisschen Dr. Helmut Marko. Gerüchte, sage ich mal. Da hat der Mann wieder ein bisschen gestreut. Da hat der Mann wieder ein bisschen gesät. Und was macht Dr. Helmut Marko halt nicht in so einer durchschnittlichen Woche? Richtig, er sät halt immer mal wieder schön ein paar Gerüchte und erzählt natürlich nicht einfach nur Fakten. Deshalb gab es diese Gerüchte, Piastri hat sie direkt zerstreut.
Das war verrückt, als Dr. Helmut Marko dann gesagt hat, ja, Marco Eber, also der Manager von Oscar Piastri, der kommt immer mal wieder auf mich zu und wir sprechen dann darüber. Das fand ich schon krass, dass er das auch einfach so gedroppt hat, so mit Name-Dropping, richtig. Aber du hast es gesagt, Piastri hat gesagt, ist Quatsch, ich fühle mich ja wohl bei McLaren. Warum sollte er auch in der aktuellen Situation bei McLaren weg? Sie werden dadurch, dass Norris jetzt im Titelrennen war, klar wurde Norris bevorzugt, aber generell werden sie relativ gleich behandelt. Sie haben Stand jetzt das beste Auto, sie können zuversichtlich ins nächste Jahr gehen. Warum solltest du in der jetzigen Lage von McLaren weggehen und zu Red Bull gehen, ein Team, was augenscheinlich zerfällt oder ein bisschen zerfällt auf jeden Fall, wo es auf jeden Fall bergab geht und wo du Max Verstappen als Teamkollege hattest, das würde vorne und hinten keinen Sinn ergeben, wenn Piastri jetzt sagen würde, ich will zu Red Bull.
Ja, ich bin auch gespannt, Perke. Also Fahrer-WM ist durch, Konstrukteurs-WM noch nicht, Red Bull wird es nicht mehr machen, das wissen wir beide. Aber ich bin trotzdem gespannt, weil ich hoffe immer noch so ein bisschen darauf, dass Ferrari das machen könnte in der Konstrukteurs-WM. Fände ich richtig, richtig cool. Aber ich glaube, auch Red Bull wird sich vielleicht sogar damit echt zufrieden geben. Die sagen, wir haben jetzt die Fahrer-WM und wir kriegen so unfassbar viel mehr Windtunnel und Development-Time, nur weil wir Dritter werden. Die werden sich richtig freuen darüber, glaube ich. Weil, sind wir mal ehrlich, was ist in der Formel 1 der wichtige Titel? Der Fahrertitel.
In der Öffentlichkeit, auf jeden Fall.
Scheiß mal auf die Konstrukteurs-WM. Fahrertitel geht immer vor.
Ja, auf jeden Fall.
Und die kriegen so viel mehr Windtunnel-Time.
Den haben sie eingesagt und deswegen, richtig, du nimmst die Windtunnel-Time mit, um nächstes Jahr, übernächstes Jahr wieder neu angreifen zu können. Und du siehst es ja auch dieses Jahr, du musst nicht das beste Auto haben, wenn du einen Max Verstappen im Auto hast, dann kannst du trotzdem Weltmeister werden. Das heißt, du bist dir im Klaren, dass du auch nächstes Jahr, wenn du das zweitbeste Auto hast, wenn du das drittbeste Auto hast, dass du im Fahrer-WM-Kampf auf jeden Fall dabei bist, solange du Max Verstappen hast. Und warum solltest du da jetzt auf Krampf irgendwas versuchen? Da gebe ich dir absolut recht.
Genau. Dann, Perke, es gibt immer noch einen freien Sitz, den wir in der Formel 1 zu vergeben haben. Und zwar den bei Audi. Und ich weiß, das steht jetzt hier nicht in dieser Liste drin. Aber es ist eine Sache, über die wir reden müssen, weil die Gerüchte sind ein bisschen aufgeploppt in den letzten Tagen. Nämlich, dass Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, nicht Gabriele,
ne, nicht, Perke, Gabriele, nicht Gabriele, nur Gabriel.
Sondern Gabriel Bortoleto, wohl angeblich bei Audi unterschrieben haben soll.
Ich glaube noch gar nichts, bis nicht eine offizielle Verkündung kommt. Weil bei Audi genau gab es so viel
das,
hin und her.
Was ich jetzt gesagt hätte.
Bei Audi gab es schon so viel hin und her, seit Anfang des Jahres gefühlt. Ich glaube gar nichts, bis Audi oder Sauber halt offiziell sagt, ey, das ist unser neuer Fahrer. Bis dahin halte ich mich bedeckt. Mich würde es überraschen, wenn jetzt auf einmal Bortoleto klar gemacht wird. Ich glaube, wir werden erst nach Abu Dhabi erfahren, wer der neue Fahrer wird und nicht vorher. Davon gehe ich Stand jetzt aus. Mal sehen, ob es Bortoleto wird. Er ist ja immer noch in einer guten Position für den Sitz. Er hätte es sich verdient, so wie er in der Formel 2 performt, auf jeden Fall.
Max Verstappen hat ihn auch gestärkt, hat auch richtig gesagt, er hätte auch Bortoleto gesigned.
Deswegen mal sehen, ob es Bortoleto wird, ob es ein anderer wird. Vielleicht wird es ja auch immer noch jemand, den wir gar nicht auf dem Schirm haben. Es gibt alle Optionen. Mick Schumacher. Aber bei Audi ist für mich alles offen, bis offiziell gesagt wird, der ist unser neuer Fahrer.
Tja, genau. So würde ich es jetzt auch erstmal belassen. Kommen wir zu einem Mann, der Stand jetzt bei diesem Team noch fährt. Aber sind wir mal ehrlich, voraussichtlich wahrscheinlich keine Zukunft haben wird bei diesem Team. Auch wenn ich es eigentlich ganz cool fände, hatte ich ja schon mal gesagt.
Ich nicht.
aber wer weiß, vielleicht ist ja seine Zeit in der Formel 1 nicht vorbei, obwohl er vielleicht keinen Sitz mehr hat. Denn es gibt wohl Gerüchte, dass Valtteri Bottas als Ersatzfahrer bei Mercedes ab 2025 anfangen könnte.
Richtig, Bottas wurde gefragt, wie sieht's denn aus nächstes Jahr? Und er hat gesagt, natürlich Prio Nummer 1 ist es, in der Formel 1 zu bleiben als Fulltime-Fahrer. Und das wäre dann halt bei Sauber. Aber wenn das nichts wird, hat er selbst gesagt, schließt er eine Rückkehr zu Mercedes in so einer Backup-Rolle, in so einer Ersatzfahrerrolle, schließt er überhaupt nicht aus. Deswegen, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass Bottas nächstes Jahr Ersatzfahrer von Mercedes sein wird.
Und sobald der Mann Ersatzfahrer sein wird, wird der Mann auch nie wieder aktiv in der Formel 1 fahren.
Absolut richtig. Das ist kein Ricardo, der Ersatzfahrer bei Red Bull wurde, mit der Hoffnung, bald wieder in der Formel 1 zu fahren, weil er auch Teamliebling ist. Bottas geht da hin und weiß ganz genau, das war's mit seiner richtigen Karriere. Der wird mal vielleicht ein Rennwochenende fahren, wenn ein Antonelli oder ein Russell krankheitsbedingt oder was auch immer mal ausfällt.
Wenn der Blinddarm raus muss.
Wenn der Blinddarm raus muss, aber sonst werden wir Valtteri Bottas dann nie wieder voll in der Formel 1 sehen.
Ja, finde ich zwar ein bisschen schade, weil er ein Charakter ist, der sehr gut in die Welt der Formel 1 passt.
Das und auf jeden Fall.
Paddock sehr, sehr gern gesehen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass es das für Bottas war. Kommen wir zu Yuki Tsunoda. Wir haben ja heute schon ein bisschen über ihn geredet gehabt. Der bekommt jetzt wohl seinen ersten Red Bull-Test dieses Jahres. nach Abu Dhabi. Ich glaube, er wird nicht mal der Einzige sein, so wie ich das verstanden habe. Es werden wohl noch mehr sein, Tsunoda aber auch dabei, weil man einfach auch gerade von Seiten von Honda wohl den Druck verspürt, dass Yuki Tsunoda eben den Red Bull Test bekommen soll, um einfach zu zeigen, was kann er, wie ist die Pace von ihm. Ist er vielleicht derjenige für Red Bull?
Ja, auch ohne Druck von Honda würde der diesen Test bekommen, weil bei Red Bull will man jetzt natürlich sorgfältig überlegen, wer bekommt jetzt den Sitz nächstes Jahr im Red Bull. Und da ist es ja nur clever zu sagen, ey, du bist gerade in einer guten Position, vielleicht sogar für den Red Bull-Sitz, für den zweiten, den Max Verstappen. Dann setz dich doch mal nach Abu Dhabi überhaupt erstmal ins Auto und guck, wie du damit klarkommst. Dann gucken wir, wie wir die Zeiten und die Art finden, wie du das Auto steuerst. Also es ist ja für beide Seiten einfach nur ein Win. Tsunoda kann zeigen, dass er sich in dem Red Bull wohlfühlt. Und Red Bull bekommt die Erkenntnis, wie es mit Yuki Tsunoda in diesem Red Bull aussieht. Also es ist ja für alle eine Win-Win-Situation.
Ja, kann man, glaube ich, ganz gut abschließend sagen. Jedoch ist es das noch nicht gewesen bei Red Bull. Wir haken Tsunoda zwar ab, gehen aber bei Red Bull mal noch nicht weiter. Denn Red Bull spricht wohl mit Colapinto, oder Perke, spricht Red Bull vielleicht nicht mit Colapinto, sondern vielleicht eher mit Williams, und fragt man da vielleicht eher, ob Carlos Sainz verfügbar ist und Williams nicht Colapinto für 25 Fulltime signen will.
Also ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir wirklich beides vorstellen. Es ist sehr schwer. Christian Horner hat ja...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian Horner ein Colapinto zu Red Bull...
Nein, das nicht. Setzt. Das nicht. Zu Red Bull auf gar keinen Fall direkt. Also Christian Horner hat ja schon mal selbst gesagt, er als Teamchef wäre dumm, sich nicht nach Colapinto zu erkundigen. Das heißt, die werden da auf jeden Fall schon mal über eine Möglichkeit geredet haben, Colapinto in die Red Bull-Familie zu holen. Colapinto zu holen würde für mich nur Sinn ergeben, wenn du sagst, ja, Tsunoda oder Lawson bekommen diesen zweiten Red Bull-Sitz und Colapinto geht dafür in den V-Cup. Das ist die einzige realistische Situation, wo ich sagen würde, ja, okay, Colapinto in die Red Bull-Familie, wenn ein Sitz bei V-Cup frei wird, weil eben ein V-Cup-Fahrer befördert wird zu Red Bull. Wenn man direkt einen neuen Nachfolger für Red Bull sucht, dann wird man wegen Sainz da anklopfen, weil es heißt ja immer wieder, Sainz hat eine Klausel, wenn ein Top-Team anfragt, dann darf er gehen, auch bevor er überhaupt ein Rennen für Williams gefahren ist. Die Klausel steht so im Raum. Deswegen, wenn Red Bull da einen neuen Fahrer sucht und überzeugt ist von Carlos Sainz, könnte es sein, dass man danach fragt, wie sieht's denn aus? Wegen Carlos Sainz können wir den haben. Und ihr habt doch einen guten Fahrer, der gerade zeigt, dass er Formel 1 fahren kann. Behaltet doch einfach Colapinto Fulltime und wir nehmen euch den Sainz ab. Also ich kann mir beides vorstellen, dass man mit Williams wegen Sainz für Red Bull spricht und dass man mit Williams wegen Colapinto für V-Cup spricht. Kann ich mir beides vorstellen.
Wiederum kann ich mir eigentlich mehr die Colapinto zu V-Cup-Option vorstellen als die Sainz-Option, weil gerade bei Williams ist man doch froh, dass man jetzt so einen Top-Fahrer wie Sainz gesigned hat und dass man eben jetzt mit ihm versuchen kann aufzubauen. Und ein Carlos Sainz ist mehr wert für mich als ein Franco Colapinto.
Auf jeden Fall, aber am Ende hat Williams, wenn Red Bull Sainz möchte und die Klausel existiert, hat Williams da relativ wenig Mitspracherecht. Wenn Red Bull ernst macht, dann ziehen die einfach die Klausel von Sainz und sagen, Sainz, komm her, dann guckt Williams in die Röhre. Das heißt, wenn Red Bull Sainz möchte, kann Williams da relativ wenig machen. Immer noch gesagt, wenn die Klausel wirklich existiert. Es ist nicht fest, wir haben keine Einsicht in die Verträge der Fahrer. Es wird nur gerüchtet, dass es diese Klausel gibt, dass Sainz das Team für ein Top-Team schon vor dem ersten Rennen verlassen dürfte. Ich bin gespannt. Also, wenn man sich so intensiv mit Williams bequatscht, dann wird da irgendwas dran sein wegen einem Fahrer. Dann wird es auch dran sein, dass Perez nächstes Jahr weder bei Red Bull noch bei V-Cup fahren wird. Also, dass er nicht bei V-Cup fährt, ist logisch. Aber dass er auch nicht bei Red Bull fahren wird, weil sonst würde man nicht mit Williams sprechen. Da gibt es, wie gesagt, die zwei Szenarien, Colapinto, V-Cup, Sainz, Red Bull. Ich bin gespannt, was es da wird an Red Bull-Stelle. Was würdest du machen, wenn du Christian Horner bist jetzt?
Ich würde ganz ehrlich Colapinto zu V-Cup holen und dann bei V-Cup entweder einen Tsunoda oder einen Lawson hochziehen.
Würde ich auch machen. Aber dann natürlich auch mit der Prämisse, Colapinto nicht, wie Williams es möchte, nur ausleihen für 2 Jahre, sondern Colapinto dann fest in deine Familie holen. Nur dann würde es Sinn ergeben für mich.
Ja, aber ob das geht, wissen wir auch nicht. Und ich vermute wahrscheinlich, richtig. Es wird eher nicht gehen. Aber das sind alles Themen für die Zukunft. Eine letzte Sache haben wir noch, Perke, bevor wir das Ganze hier schließen können. Nämlich, es gibt einen neuen Insta-Account, und zwar nicht von uns, keine Sorge, wir bleiben schön auf @undercutpodcast weiterhin bestehen. Nein, Die Fahrer haben nämlich einen Account gemacht, einen Shared Account, nämlich die Grand Prix Driver Association. Es sind noch keine Posts drauf, aber es ist so, wie man es von der Bio rausfiltern kann, ein Post für, ich sag jetzt mal, Regeln unter Fahrern und Fahrer-Safety und Sonstiges. Und auf mich wirkt es so, Perke, als würde man bei diesem Account vielleicht grundsätzlich einfach mal ein paar grundlegende Regeln für die Öffentlichkeit auch öffentlich festlegen, was die Fahrer untereinander besprechen und festlegen.
Ja, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wenn das so ist. Dann fände ich es auf jeden Fall spannend, da mal so ein paar Insights zu bekommen. Und wenn nicht, dann ist es am Ende des Tages nur ein Insta-Account. Und wenn da nichts Spannendes passiert, mein Gott, dann ist es so.
Genau, das fasst es eigentlich recht gut zusammen.
Lass uns noch kurz Kicktipp und F1 Fantasy machen, würde ich sagen.
Was magst du machen?
Ich mache einfach Kicktipp oder F1 Fantasy. Klar. Was willst du?
Du hast gesagt Kicktipp als erster, so mach gleich.
Alles klar, dann öffne ich mal kurz die App. So, warum war denn hier Undercut Podcast? Tipp Übersicht. So, in Brasilien haben wir zwei Sieger, nämlich Julian und Marc, die vor Fossi, Bärchen und Düsi Düsentrieb gewonnen haben. Und damit haben wir eine Gesamtwertung, wo die Top 3 unverändert sind. Nico, Simon der Echte und Fossi Bärchen. Fossi Bärchen rutscht aber um einen Punkt an Simon der Echte ran. Nico, wenn da nichts mehr schief geht, wird wahrscheinlich die gesamte Saison gewinnen, weil er da über 30, um die 40 Punkte schon Vorsprung auf P2 hat.
So, gucken wir uns F1 Fantasy an. Sao Paulo hat gewonnen, Bruno dann auf 2, Fossi und auf 3 Maximilian. Und insgesamt bei F1 Fantasy schaut es immer noch wie folgt aus. Unverändert bleibt es weiterhin Maurice auf 1, Peter auf 2 und Felix auf 3. Auch da, wir gucken mal, wie es sich entwickelt, aber es ist schon mal recht eindeutig vorne eigentlich. Perke, ich bedanke mich für die Folge. Von euch hätte ich noch eine Bitte. Und zwar, schickt uns gerne eure Fragen an Tim Tramnitz. Wir haben es ja auf Social Media revealed, dass wir Tim Tramnitz im Interview haben jetzt am 8., also heute in 4 Tagen von Stand der Aufnahme, wahrscheinlich, wenn ihr die Episode hört, wahrscheinlich eher in 3. Schickt sie uns gerne entweder auf Instagram @UndercutPodcast, gerne über unseren Discord-Server oder postet die Frage gerne hier in den Kommentaren unter der Spotify-Episode. Da nehmen wir sie auch gerne mit rein. Wir werden nicht alle mit reinnehmen können in die Episode. Wir werden uns einige rauspicken müssen, weil wir natürlich auch ein Zeitlimit haben und es jetzt nicht einfach so eine Unleashed-Episode ist, die dann mal so 4 Stunden aus dem Nichts einfach gehen kann. Genau. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter und macht eben solche Dinge wie dieses Interview mit Tim Tramnitz gerade erst möglich. Deshalb großen lieben Dank an alle, die den Podcast mit 5 Sterne bewertet haben. Es hilft uns wirklich weiter. Perke, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ich bedanke mich herzlichst für diese Podcast-Aufnahme mit dir und ich würde sagen, wir hören uns dann am Donnerstag zur ganz normalen Donnerstags-Episode, Klatsch- und Tratsch-Episode, Gerüchteküche-Episode, wie auch immer man es nennen will. Haut rein, habt eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.